Hallo und herzlich willkommen zu Chatbots und KI. Mein Name ist Thomas Bahn und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der heutigen Folge.
Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Interviews mit Thies Schönfeld zur Frage, ist Ihr Unternehmen bereit für den Einsatz von KI? Thies ist seit 2024 Leiter des KI-Anwendungszentrums vom KI.sh. Das Anwendungszentrum ist eine zentrale Anlaufstelle für Unternehmen in Schleswig-Holstein zu Themen der künstlichen Intelligenz. Es bietet unter anderem Workshops, Prototypenentwicklung und Machbarkeitsstudien für KI-Projekte an. Im ersten Teil haben wir darüber gesprochen, welche Voraussetzungen in einem Unternehmen gegeben sein sollten, damit KI erfolgreich eingeführt werden kann. Heute sprechen Thies und ich über konkrete Schritte, wie Sie den Einsatz von KI in Ihrem Unternehmen vorbereiten können und verraten die Erfolgskriterien, um auch langfristig von neuen KI-Sprüngen zu profitieren. Und jetzt geht es direkt weiter mit dem Interview. Viel Spaß beim Hören. Wenn ein Unternehmen jetzt sich ganz konkret sich vorbereiten möchte, was sollte es jetzt tun? Wie sollte es anfangen?
Wir beobachten immer mal wieder, dass Unternehmer auf uns zukommen und sagen, hier, wir müssen was mit KI machen. So, weil ich habe das auf LinkedIn, ich habe das in Manager-Magazin gesehen, KI hilft mir jetzt für alles. Und ja, das stimmt vielleicht in Teilen, aber am Anfang sollten wir uns einmal drüber unterhalten, was sind wirklich Prozesse, um da anzusetzen, das Unternehmen ja individuell betrachten zu können. Dafür bieten wir von KISH jetzt eine vorwettbewerbliche Beratung an. Das heißt, wir wollen das Bewusstsein schaffen. Was kann KI jetzt tun, vielleicht auch bei dir im Unternehmen? Oder was ist KI erstmal an beispielhaften Use Cases? Um da erstmal auch das Management abzuholen und auch in die Realität quasi zurückzubringen, um nicht diesen Hype-Cycle-Trend verfolgen zu können.
Also nicht, da passiert ein Wunder irgendwo in so einer Wolke, sondern eben halt auch zu sagen, okay, das ist realistisch heutzutage möglich. Und dann vielleicht auch so erstmal so eine Art Inventar zu machen, wie ist denn der Zustand momentan? Wo stehen wir denn? Wie stehen wir im Bereich Daten? Wo stehen wir im Bereich Prozesse? Wo stehen wir in den unterschiedlichen Abschnitten, worüber wir eben gerade gesprochen haben? Es gibt einen großen Mobilfunkprovider in Deutschland, der nicht nur Mobilfunk, also einen großen Telekommunikationsanbieter, der in den letzten Jahren immer mehr Großunternehmen noch dazugekauft hat. Und da hat ein Vertreter auf einer Konferenz halt gesagt, sie haben jetzt halt 3, 4, 5 verschiedene Kundendatenbanken. Und bevor man jetzt anfängt, über KI-Agenten nachzudenken, wäre vielleicht tatsächlich erstmal eine Hausaufgabe, das aufzuräumen und da eine einheitliche, Interface-Schicht obendrauf zu machen, Adapter obendrauf zu machen oder eben halt wirklich das Ganze zu transformieren in eine Kundendatenbank, bevor man jetzt anfängt, über KI-Agenten zu denken. Das heißt erstmal eine ehrliche Beurteilung dessen, wo stehen wir gerade. Das ist vielleicht so eine gute Basis.
Genau, das ist super wichtig. Ich habe auch ähnliche Erfahrungen aus vorherigen Tätigkeiten von mir gesammelt. Dort habe ich eine Automobilverkaufskette beraten und die haben auch gesagt, wir wissen zwar, dass wir KI machen wollen. Vielleicht waren die Use Cases noch nicht hundertprozentig ausgearbeitet, aber am Ende wollten die auch datengetriebene Entscheidungen über ihre Autokäufer treffen, um da das nächste Auto bestmöglich zu empfehlen.
Weil sie wissen, wann das, wie alt das Auto ist, wann er das letzte Mal in der Vergangenheit das Auto durchgetauscht hat und ähnliches.
Genau. Und diese Kette, dieser Automobilhändlerkonzern, der hat aber richtig für sich erkannt, genau wie du das von dem Mobilfunkunternehmen gerade geschildert hast. Ich habe so viele unterschiedliche Systeme, ich muss das erstmal miteinander verheiraten, ich muss die Daten miteinander harmonisieren, weil meine Kunden können ja in dem Autohaus A gewesen sein und auch im Automobilhaus B. Mhm. Und beide haben getrennte Datenstämme und ich muss das erstmal verheiraten, um dann wirklich einen Gesamtüberblick über die Daten haben zu können. Und das ist halt, wenn wir in so großen Umfängen sprechen, super wichtig, wenn wir auf KMU-Seite unterwegs sind. Dort ist es tatsächlich manchmal auch noch ein bisschen Wild West, was die Daten tatsächlich ja angeht. Dann liegen die auf dem SharePoint, dann liegen die auf Netzlaufwerken. Ich weiß nicht, wo überall Daten rumliegen. Da ist es natürlich schwieriger, eine Datenstrategie zu entwickeln.
Ja, aus der Praxis heraus, manchmal braucht man ja gar nicht die große 100%-Lösung, sondern wenn man einfach sagt, okay, ich brauche jetzt für den und den Prozess, den könnte ich wunderbar mit Hilfe von zum Beispiel Sprachmodellen flexibel automatisieren. Und dafür brauche ich jetzt die und die und die Datenquellen. Dann fange ich halt damit an, die zuerst zur Verfügung zu stellen und die zuerst aufzuräumen oder einzusammeln oder noch eine Integrationsschicht drüber zu machen, sodass ich dann peu à peu mit jedem Anwendungsfall vielleicht mehr und mehr Daten des Unternehmens dann halt in diese Struktur reinkriege. Man sollte vielleicht einen Überblick haben, man sollte vielleicht sich einen Plan haben, einen langfristigen Plan haben, aber man muss es eben halt nicht. Erst muss ich alle Daten sauber haben und dann fange ich an mit KI, sondern dann kann ich auch sehr eventgetrieben, ereignisgetrieben losgehen und sagen, okay, jetzt habe ich das, mache ich das.
Da reicht es halt, würde ich auch sagen, einzelne Abteilungen vielleicht zu betrachten, um dort schon mal schnelle Erfolge erzielen zu können.
Den Fall, den du angesprochen hast mit dem IT-Helpdesk, da ist es zum Beispiel so, dass man ja auch erstmal sagt, okay, was brauche ich denn, um den Menschen helfen zu können, sich selbst zu helfen? Und da kann ich vielleicht erstmal anfangen, dass ich die Handbücher, Schulungsmaterialien und so weiter, die ich sowieso habe, erstmal die irgendwo anbinde. Egal, wo sie jetzt gerade sind, erstmal anbinde. Dann sage, okay, das hilft mir ja schon, dann kriege ich ja schon mal Fragen rein, dann weiß ich halt, was ich noch nicht beantworten kann aus den Quellen. Dann mache ich vielleicht noch, dass, wenn das eine Sache ist, die häufig kommt, dann mache ich dafür einen Prozess oder mache eine vorbereitete Antwort, einen Dialogbaum oder sowas, den ich dann, wo ich ein bisschen mehr Arbeit investiere, weil es häufig vorkommt. Und so kann ich dann peu à peu auch in diesem Fall schnell starten, die Lücken merken, nacharbeiten.
Genau.
Und das ist dann, glaube ich, ein guter Ansatz, nicht dieses 100% am Anfang gleich im Blick haben und 100% alles gelöst haben und dann erst anfangen, sondern eben halt dieses immer weiter ausweiten.
Ja, also das kennen wir ja auch, dass wir über die 80-20%-Regel in der IT häufig einfach sprechen, dass wir da solche Lösungen konzeptionieren können. Und für die 20%, die ich nicht gelöst kriege, da brauche ich vielleicht sowieso mehr Fachexperte, Domänenwissen, um das hinzukriegen. Und bis ich das ins KI-Modell gehabt habe.
Das ist wirtschaftlich dann nicht sinnvoll.
Genau.
Ein Punkt, den du auch schon angesprochen hast, ich möchte es nochmal so ein bisschen hervorheben, ist tatsächlich auch nochmal die Erwartungshaltung. Die Erwartungshaltung der Entscheider, der Menschen, die damit arbeiten sollen. Es ist dadurch, dass es sehr viel in Medien ist, sehr hoch gehalten wird, dass also manche Sachen besonders erstaunlich gut funktionieren, ist so eine Erwartungshaltung, KI kann alles. Und diese Erwartungshaltung, die darf man am Anfang vielleicht ein bisschen dämpfen, runterholen auf das, was wirklich jetzt gerade aktuell möglich ist.
Ja, das ist super wichtig, dass da auch alle abgeholt werden. Und dass wir jetzt nicht durch die Unternehmenslandschaft ziehen und sagen, wir können jetzt 10% deiner Belegschaft wegrationalisieren, nur weil wir jetzt KI einsetzen. Sondern wir müssen halt wirklich gucken, was sind realistische Ziele mit den verfügbaren Daten, um dort auch zu gucken, wo ist gerade eigentlich die Baseline? Wie gut ist der Faktor Mensch? Wie gut sind die aktuellen Prozesse gerade? Und wenn ich eine gewisse Prognosegüte einfach habe, erreicht die KI auch? Und wenn ja, in welcher Zeit schafft eigentlich die KI das versus der Mensch? Um dort zu gucken, wo ist der Sweet Spot? Und wenn ich diese Prognosegüte erreicht habe, dann können wir ja schon mal zufrieden sein.
Ich habe vor ein paar Jahren mit einem Versicherungsunternehmen aus Westdeutschland gesprochen und die sagen, einfach schon bei dem Fall, jemand ruft an und zentrale Telefonnummer und wird dann weiter verbunden an die entsprechende Fachabteilung. Die haben gemessen, welche Fehlerrate haben die Menschen. Und sie haben gesagt, okay, die Fehlerrate war bei, ich glaube, 98% oder sowas, machen sie richtig, das heißt 2% machen sie falsch. Und sie sagen, für sie ist dann eine KI-Lösung interessant, wenn sie in den gleichen Bereich kommt. Die muss nicht 100% schaffen, sondern Menschen schaffen auch nur 98%, aber die müssen halt in die Gegend kommen.
Genau, und das ist halt, da müssen wir wirklich gucken, wie gut funktioniert es halt gerade.
Wenn wir jetzt schon bei der Erwartungshaltung sind und bewerten sind, eine Sache, die grundsätzlich eigentlich, die sollte man bei jedem Projekt, direkt bei jedem Digitalisierungsprojekt machen, einfach dieses, wann bin ich fertig? Woran merke ich, dass ich fertig bin? Woran merke ich, dass etwas funktioniert, so weit, wie es das sollte? Das heißt, wie kann ich das messen? Man sollte vielleicht dann auch vorher dann festlegen, wann ist ein Erfolg, wann ist ein Projekt erfolgt. Wenn man die KPIs, die Indikatoren hat am Anfang des Projektes, bevor man losgeht, sagt, wenn das erfüllt ist, ist das KI-Projekt erfolgreich.
Ja, das ist super wichtig, merken wir auch in den anderen Projekten. Das kann bei generativer KI sein. Da ist es vielleicht ein bisschen schwieriger zu messen, wann ist der generierte Text wirklich gut. Da muss ich dann mit Fachexperten sprechen, die vielleicht auch im Support täglich mit Kunden unterwegs sind, um da ein gewisses messbares Ergebnis bewerten zu können. So, da kann ich ja nicht auf die komplette Quantität einfach setzen.
Ja.
Bei anderen Themen kann ich natürlich die Erkennungsrate messen, so anhand meines Trainingsdatensatzes, was es in KI-Trainingstestdatensätze, was es da gibt.
Aber man muss auch aufpassen, was man da misst. Wenn man KI im Coding, beim Programmieren einsetzt, sollte man vielleicht nicht die Anzahl der Codezeilen die generiert werden, messen, weil sonst hätte man ein falsches Belohnungssystem, dass man sehr komplexe und nicht mehr nachvollziehbare, lange und repetitive und gut wiederholende Teile dann generiert, weil das dann halt incentiviert wird.
Genau.
Er hat auch schon gesagt, ja, Datenstrategie entwickeln, das hatten wir beide gesagt. Und das heißt auch, sich zu überlegen, eben halt, welche Daten brauche ich jetzt für welchen Prozess? Die Bilder zum Beispiel. Das heißt, wenn ich sage, ich habe absehbar, will ich eine optische Qualitätskontrolle machen, dann sollte ich jetzt vielleicht anfangen, schon mal Bilder zu sammeln.
Genau, dann sollte ich jetzt einmal mir Gedanken machen, was möchte ich später damit erreichen, um, genau wie du gesagt hast, jetzt ist der richtige Zeitpunkt anzufangen. Wenn ich jetzt einen anderen Case, ein Unternehmen bin, was gerade ein ERP-System einführt, dann sollte ich auch jetzt mir Gedanken machen, was für Daten über den Prozess möchte ich sammeln, um dann in Zukunft datengetriebene Entscheidungen treffen zu können. Weil die Daten später aufzubereiten oder später zu sammeln, wenn der Prozess schon da ist, das ist, glaube ich, immens schwierig.
Das heißt, wenn ich neue Prozesse mache, gleich daran denken, welche Daten werde ich denn für welche Fälle später brauchen können. Nicht übertreiben, also man kann da auch leicht in so eine Schiene reinkommen, dass man viel zu viel macht, aber einfach zu sagen, so absehbar am Horizont ist ein Verfahren, wenn ich die Daten hätte, könnte ich das machen, dass ich die Sachen dann auch schon mal sammle.
Genau. Und wenn ich jetzt als Unternehmer gerade dabei bin, mir genau solche Gedanken zu machen, da sind wir von KICHA zum Beispiel auch schon Ansprechpartner. Das heißt, wir haben Erfahrungen in unterschiedlichsten Branchen der Wirtschaft sammeln können und wissen ungefähr, in welche Richtung sich das entwickeln könnte, um dann dahingehend zu begleiten. Weil da ist ja dann die Aufgabe auch eines Digitalisierungsbeauftragten im Unternehmen, sowas voranzutreiben, diese Lösung mitzudenken, Prozesse zu hinterfragen und auch einen Blick zu haben, was passiert eigentlich so insgesamt in der Automatisierungswelt.
Oder wenn man das ganz stark runterbricht, KI, Chatbot, der im Service, im Kundenservice hilft, einfach mal eine Art Fragelogbuch zu machen, aber aufzuschreiben, ich habe jetzt ein Gespräch gehabt, da ging es um das Thema, die Antwort kommt aus der Quelle.
Ja.
Strichliste führen, dann weiß man, was kommt häufig, wo man dann vielleicht auch aufschreiben kann, oh, da brauche ich jetzt eine, hier bräuchte ich, um die Antwort zu kommen, viele Gegenfragen, dass man sich schon mal notiert, da werde ich vielleicht auch einen Fragebaum oder einen Dialog oder sowas entwickeln dürfen, dass man das einfach im Leben mitführt.
Nutzt ihr da eigentlich Transkriptionstools auch bei solchen Datensammlungen? Das könnte ja auch dabei helfen.
Es hängt sehr, sehr stark davon ab, wo es das jeweils passiert. Also Kunden, die jetzt sehr viel schon über Telefonie machen, die haben häufig auch schon die Möglichkeit oder sie haben schon vorgesehen, dass sie für Weiterbildungszwecke eben halt Sachen aufschreiben, die dann zu transkribieren. Das wäre sicherlich eine einfache Sache, einfache Übung. In dem Moment ist aber, wenn es aber ist, kommt per Mail rein, dann brauche ich vielleicht den Topf, wo die Mails drin stehen. In dem Moment, wenn der Mensch vor mir steht, weil ich so eine Information bin im Rathaus, wo die Leute einfach per Pedes zu Fuß reinkommen, da müsste ich vielleicht selber ein bisschen was mitschreiben. Aber um die Sache nochmal zurückzuführen, ja, das kann man sehr gut machen, wenn die Voraussetzungen da sind. Und dazu gehört eben halt einmal, dass überhaupt das aufzeichnbar ist, dass ich eine Genehmigung auf einer Seite bekomme, dass ich das aufzeichne, dass ich das dafür verwenden darf. Und dann ist das leicht machbar.
Ja, weil sowas kann ja helfen, einfach bei der Prozessaufnahme vielfach schon.
Eine Sache, die man vielleicht auch machen sollte, um Voraussetzungen zu schaffen für KI, ist, dass man Kompetenzen aufbaut, dass man die Leute schult. Klar, wenn ich jetzt KI einsetzen möchte, bin ich durch die europäische KI-Verordnung sowieso gezwungen, ein gewisses Niveau an KI-Wissen aufzubauen. Aber eben halt dann auch vielleicht ein bisschen tiefer zu gehen, in einzelnen Positionen zu sagen, okay, hier ist es wahrscheinlich, dass irgendwelche Prozesse automatisiert werden sollen mithilfe von KI und da eben halt auch ein bisschen mehr Wissen zu schaffen.
Ja, da gibt es wirklich, glaube ich, eine Vielzahl von Schulungsangeboten unterschiedlichster Art. Das können Branchenspezifika sein, aber auch allgemeinere Schulungen, wo man das einfach erlernen kann. Wir machen auch immer in unseren Use-Case-Workshops eine halbe bis Stunde KI-Input. Was gibt's eigentlich? Worauf muss ich vielleicht irgendwie achten? Je nachdem auch, was das für ein Unternehmen ist und wie auch die Vorgespräche dazu laufen.
Ob das auch eine Lösung ist im Bereich persönliche Produktivitätssteigerung, sollen die Leute irgendeine Variante eines Sprachmodells nutzen, um Texte zu generieren? Ist es was ganz anderes, als wenn ich sage, ich will eine Bilderkennung machen und damit Qualitätskontrolle?
Genau. Ich glaube, das sollte auch jeder wissen, wie unterschiedlich, wie divers die Unternehmen sind und auch die Teilnehmer von solchen Workshops. Prompting-Workshops oder Workshops zu No-Code, Low-Code-Tools haben eine ganz andere Zielgruppe, als wenn ich da vielleicht Ingenieure habe, die mit mir über Maschinendaten sprechen wollen, oder wenn ich IT-Unternehmen noch mit deren Entwicklern berate, wo können die KI einsetzen? Das ist ein völlig anderes Thema, als wenn SachbearbeiterInnen da unterwegs sind.
Ja. Ein Punkt, der da jetzt aber auch reinspielt, ist, werde ich die KI-Lösung komplett selber bauen? Werde ich mich dabei unterstützen lassen? Oder kaufe ich die KI-Lösung quasi wie Strom aus der Steckdose?
Ja, das hängt immer dann vom Anwendungsfall ab. Wir sagen immer, wenn es jetzt nicht auf das Unternehmen spezifisch ist, dann lohnt sich häufig die Beratung durch Produkt- oder Dienstleister, die ähnliche Erfahrungen schon haben. Weil wenn ich es selber entwickeln möchte, dann muss ich es ja auch danach selber betreiben können. So, das heißt, ich brauche kontinuierlich Expertise, dieses Modell weiterentwickeln kann oder maintainen kann und beobachten kann, was ändert sich eigentlich gerade in meinem Prozess? Ist dieser KI-Prozess gerade noch zuverlässig oder sinkt meine Genauigkeitsrate, sinkt die Qualität der Antworten im Chatbot? Und das muss ich natürlich kontinuierlich maintainen, weil Prozesse ändern sich. So, und wenn ich das nicht in der Lage bin, selber zu machen, dann sollte ich unter Umständen halt eher auf professionelle Dienstleister einsteigen.
Auch hier gilt, es hängt von dem Anwendungsfall ab, es hängt von dem Einzelfall ab, aber es kann eben halt sein von, wenn ich jetzt einen Eigenbetrieb habe, dann kann ich das Modell vielleicht selber aber in einer Azure Cloud oder sonst wo irgendwo betreiben, dann habe ich denn nicht mehr die IT-Technik selber bei mir vor Ort, aber trotzdem noch die Verantwortung fürs Modell. Oder eben halt, ich kaufe ein Standardmodell ein, wie eben halt ein ChatGPT, ein Gemini, ein Mistral und nutze das so, wie es da aus der Dose kommt, mache aber dann immer noch den Prozess drumherum. Habe dann vielleicht noch, wie du gesagt hast, ein Low-Code-Tool oder ich habe auch vielleicht ein Pro-Code-Tool. Ich habe mir ein Werkzeug geschaffen, was das Sprachmodell nutzt, um, was weiß ich, meine E-Mail zu lesen, zu klassifizieren. Dann ist es ja nicht einfach nur das große Sprachmodell. Dann ist es ja immer noch ein, ich muss aufs Postfach zugreifen, ich muss irgendwie die Mails verändern oder wohin schieben oder Metadaten daneben schreiben. Das ist ja dann nicht die KI, sondern das ist ja wieder normal Entwicklung.
Genau, das ist dann die Systemintegration von KI in bestehende Tools, Prozesse. Und da brauche ich natürlich auch jemanden, der sich mit dieser Thematik einfach auseinandersetzen kann und weiß, wie bediene ich denn diese Modelle. Und du hast gerade schon Cloud-Systeme angesprochen. Da hängt es auch einfach davon ab, kann ich sowas sicherheitstechnisch, ist das zugelassen in der Unternehmensumgebung, in der ich mich befinde? Oder habe ich so schützenswerte Daten, dass ich mir möglicherweise sogar einen eigenen KI-Server in mein eigenes kleines Rechenzentrum stellen muss, um da das zu machen, was mir aber wirklich hilft.
Ja. Und das kann aber auch wieder relativ klein anfangen. Also sag mal, wenn ich sowieso eigene Server habe, meinen eigenen File-Server oder sonst was bei mir im Unternehmen stehen habe, da jetzt einen GPU-Server, einen Server mit einer Grafikkarte hinzustellen, das kann dann vielleicht bei 5.000 Euro sogar losgehen und hat dann schon etwas, wenn es ein kleines großes Sprachmodell ist, genügend Power hat, um meinen Anwendungsfall komplett damit abzubilden.
Würde ich auch so unterschreiben. Wenn ich schon Server-Expertise im Haus habe, dann kann man das auf jeden Fall auch selber betreiben. Und was du gerade angesprochen hast, super wichtig, die Effizienz der Sprachmodelle. Ich muss ja nicht mit den größten Sprachmodellen, die OpenAI, Google, Meta entwickeln, auf meine kleinen Probleme in meinem kleinen Prozess schießen, weil das am Ende auch eine Effizienzfrage ist.
Ist eine Kostenfrage auch. Auch das ist natürlich, umso größer und mächtiger ein Modell ist, umso mehr kostet es typischerweise. Und es ist eine Latenzfrage. Das heißt, wie lange muss ich auf das Ergebnis warten? Umso größer das Sprachmodell ist, umso länger muss ich normalerweise warten.
Ja.
Ein Punkt, der für uns immer sehr, sehr wichtig ist, ist dieses Kleinstarten, mit dem Piloten starten, mit dem Proof of Concept, mit einem Minimal Viable Product MVP starten und loslegen und nicht dieses vielleicht gerade so im Ingenieurbereich, im Maschinenbau hat, ich muss das erst bis zum Ende konstruiert haben und dann fange ich an. Hier ist es tatsächlich aus der Praxis heraus, gibt es sehr viele gute Erfahrungen damit, dass man mit dem Pilot startet.
Ja, wir bieten bei KISA genau sowas an. Das sind unentgeltliche Machbarkeitsstudien, wo wir innerhalb von 10 Wochen validieren wollen, funktioniert dieser Case ja oder nein. Und damit wollen wir eine Investitionshürde nehmen oder das Risiko für Investitionen minimieren, den Unternehmen so einfach die Chance bieten, zu sagen, ja, das mache ich jetzt weiter oder nicht. So, um nicht erst die größte Architektur mit Systemintegration, Authentifizierung für alles zu bauen, was irgendwie denkenswert ist, um alles rauszukitzeln, sondern klein starten.
Auch jetzt, funktioniert das überhaupt? Ist der Weg, den ich mir ausgedacht habe, würde der im Kern funktionieren? Und dieses, die Integration in die Prozesse und die E-Mail auslesen und verändern, also das ist Handwerk, das ist Entwicklung, das machen wir seit Jahrzehnten. Aber eben mal zu gucken, kann die KI die E-Mails wirklich gut klassifizieren? Das kann ich dann machen, ohne dass sie auf das E-Mail-Postfach zugreift, sondern dann lege ich ihr einfach diese Inhalte entsprechend bereit, um sie im Kern zu prüfen.
Genau, dann brauche ich einmal einen Datenauszug, der kann stichpunktbezogen sein. Da ist es ja auch nicht wichtig, die komplette Schnittstellen etc. zu modellieren. Ich brauche einfach nur einmal Daten und die kompletten Datenprozesse danach kann ich ja machen, wenn der Pilot, der Proof of Concept erfolgreich gewesen ist.
Genau. Wenn man jetzt eine KI-Lösung, eine Lösung auf Basis von KI oder unter Nutzung von KI einführen möchte, dann sollte man natürlich auch Gesetze beachten. Das heißt, auf der einen Seite natürlich die entsprechenden schutzwürdigen Daten, personenbezogene Daten zum Beispiel entsprechend schützen. Wenn man KI einführt, muss man sich natürlich auch angucken, was sagt die KI-Verordnung dazu, welche Risikoklasse ist das, was muss ich tun, muss ich informieren, muss ich zertifizieren, wenn ich eine Hochrisikoklasse habe. Das heißt, da muss man vielleicht auch nochmal genauer gucken, was muss ich tun, wenn ich es einführen möchte. Was ist so deine Erfahrung oder seid ihr da schon raus zu dem Zeitpunkt?
Wir unterstützen die Unternehmen dabei, das Bewusstsein für die KI-Verordnung, für den EU-AI-Act zu generieren und sagen den Unternehmen, die meisten, die wir beraten, sind am Ende nur Betreiber von KI-Lösungen. Mhm. Das heißt, die entwickeln keine eigenen KI-Modelle. Da ist es wichtig, die User und die Mitarbeitenden einfach zu schulen, um über potenzielle Risiken aufzuklären. Mhm. Das heißt, ich darf oder sollte vielleicht in ChatGPT, ins offene Modell, gar nicht meine Unternehmensdaten reingeben. Und das ist auch für die IT wichtig, dass solche KI-Tools am Ende über das Unternehmensnetzwerk bereitgestellt werden, damit keine Schatten-IT entsteht. Mhm. Das ist ein so großes Risiko, weil die Mitarbeitenden vielleicht von zu Hause aus dem privaten Umfeld sagen, oh, ich habe das mal ausprobiert, ich fange jetzt auch mal auf der Arbeit an. Ich habe hier meinen ChatGPT-Account, ich lasse mir mal meine E-Mail umformulieren. Dann funktioniert das vielleicht schon mal ganz gut und schon sagt man, ich nehme jetzt den nächsten Anwendungsfall aus meinem täglichen Bereich. Und irgendwann landen dann peu à peu immer mehr Daten im öffentlichen Modell, wo wir nicht wissen, was damit vielleicht am Ende passieren kann.
Also einfach das Bewusstsein zu schaffen, Alternativen zu schaffen, die konform sind, rechtskonform sind, Wege zu schaffen und natürlich aber auch eine Sensibilität zu schaffen, was Regeln zu schaffen, was ist denn erlaubt bei uns und was nicht.
Genau, und dafür sollte dann auf jeden Fall eine KI-Strategie entwickelt werden. Die muss jetzt nicht super umfangreich oder super komplex sein, aber dass sich da einfach das Unternehmen als gesamte Einheit drin identifizieren kann und weiß, was sie dürfen und was sie nicht dürfen.
Was an dieser Stelle, glaube ich, auch nochmal wieder wichtig ist, wenn man jetzt wirklich konkret anfängt, das einzuführen, produktiv zu machen, ist nochmal wieder das Thema Change Management. Das heißt, wenn vorher bestimmte Bereiche des Unternehmens, ein paar ausgewählte Mitarbeiter aus den verschiedenen Abteilungen darüber gesprochen hat, das Projektteam darüber gesprochen hat, in dem Moment, wenn zum Beispiel alle Mitarbeiter eines Unternehmens Benutzer jetzt werden und werden sollen, dass man dann nochmal wieder ganz genau guckt, wie nehme ich die Menschen in die Hand, wie motiviere ich sie, das Neue wirklich auszuprobieren, also das Change Management an dieser Stelle zu machen, Ängste zu nehmen.
Wir haben da auch gute Beobachtungen gemacht, wenn Multiplikatoren im Unternehmen tätig sind, die einfach sagen, wir können auch technisch vorangehen und ich nehme jetzt auch meine Kollegen mit an die Hand, um da zu sagen, probiert es mal aus.
Unsere Beobachtung ist jetzt tatsächlich, also wenn viele Menschen sagen, ja, die Jungen sind dann die, die so offen und aufgeschlossen sind. Unsere Beobachtung ist tatsächlich aus der Praxis, das muss gar nicht so sein. Das sind dann teilweise auch Menschen, die sehr tief drin sind und einfach merken, wie viel Mehrwert sie dann haben und deswegen so begeistert sind und die anderen mitreißen. Und das kann halt auch derjenige sein, der 3 Jahre vor der Rente ist, weil es in seinem Fall besonders gut passt und besonders viel Mehrwert bringt.
Ja.
Das heißt, einfach da Vorsicht vor der Annahme, es müssen ja immer die Jungen sein, die dann so aufgeschlossen sind.
Ja, würde ich auch so sagen, weil die vielleicht merken auch die älteren Arbeitnehmer, Mensch, wenn ich hier verloren gehe, in Anführungszeichen, dann haben meine anderen Kollegen aber ein Problem. oder einer stehen vor einer Herausforderung, wie soll ich diesen Prozess eigentlich lösen? Und das sollte auch bei allen Altersschichten ja bewusst sein.
Bereit bleiben. Das heißt, wenn ich jetzt angefangen habe, wenn ich jetzt KI eingeführt habe, was muss ich tun, damit mein Unternehmen langfristig von KI profitiert?
Ich sollte als Unternehmer am Ball bleiben. Das heißt, ich sollte gucken, wo entwickeln sich vielleicht auch weitere Trends, die ich zusätzlich auch noch einführen kann. Das können Veranstaltungen sein aus dem KI-Ökosystem, das können Podcasts sein. Einfach kontinuierlich weiter am Ball bleiben, was die Technologie angeht, aber auch intern weiter evaluieren, funktioniert das, was wir eigentlich mal eingeführt haben, also einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess auch im Unternehmen dafür etablieren, um nicht in die Gefahr des, ich habe keine Zeit, weil ich nur das Tagesgeschäft betrachten muss.
In dem Moment, wenn man Sprachmodelle, zum Beispiel Sprachmodelle nutzt, die dann aus der Cloud kommen, da verändern sich ja auch Sachen permanent. Es gibt ständig neue Modelle, es gibt ständig bessere Modelle, alte Modelle, und da werden nach 1, 2, 3 Jahren abgeschaltet. Auch da ist es etwas, dass man gezwungen ist, natürlich auch am Ball zu bleiben, weil sich neue Modelle, ChatGPT-5, sich anders verhalten als die 4er-Modelle und ich dann jedenfalls sogar meine Lösung anpassen muss.
Genau, da müsste ich dann gucken, funktionieren meine Prompts eigentlich noch so, wie ich sie für ChatGPT-4 geschrieben habe, auch im neueren Modell. Und das ist immer eine große kontinuierliche Überwachung.
Ist aber auch wieder ein Grund, zum Beispiel, was fällt mir jetzt wieder auf, gerade nochmal doch da rein zu investieren, die KI, das Modell selber zu betreiben, weil ich dann Kontrolle darüber habe, wann mache ich ein neues Modell. Oder ich kann eben halt, wenn sich die Parameter gar nicht geändert haben, die Bilder der Schweißnähte sehen immer gleich aus, dann kann ich mein Modell beliebig lange betreiben, bin ich darauf angewiesen, dass jemand anders entscheidet, ja, ich mache mir jetzt mal was Neues.
Ja, dann habe ich quasi einen Snapshot, der Stand der Technik, und kann mich drauf verlassen.
Ja.
Genau, das ist richtig. Auf der anderen Seite, wenn ich neue Modelle einführe oder auch neue Hardware, dann bin ich möglicherweise vielleicht auch günstiger, als vor einem halben Jahr möglich gewesen ist.
Eine gute Methode, jetzt bei KI-Themen auf dem neuesten Stand zu bleiben, ist natürlich auch, sich mit anderen zu vernetzen. Zum Beispiel mit dem Netzwerk von der KISH.
Ja, wir bieten da immer wieder neue Veranstaltungsformate an, quer übers Land Schleswig-Holstein, begleiten da auch andere Organisationen, wie zum Beispiel auch das Wissenschaftszentrum in Kiel des KITS, oder wir engagieren uns bei der Woche der KI in Lübeck oder haben in Flensburg einen KI-Demo-Day durchgeführt für Unternehmer in den Regionen, immer, wo wir wirklich versuchen, Best Practices zu zeigen und zu diskutieren, sodass da auch die, haben wir schon gesagt, realistische Erwartungshaltung, was kann KI heute, zum Austausch gestellt wird. Zusätzlich organisieren wir jedes Jahr die KI-Landeskonferenz. 2025 hatten wir das Thema Gesundheit und Medizin. Das Thema für 2026 wird gerade noch erarbeitet. Aber das sind so Möglichkeiten, hier in Schleswig-Holstein konkret am Ball zu bleiben.
Und gegenüber irgendwelchen Webkonferenzen, Seminaren und Ähnlichen hat man natürlich dann auch wirklich diesen Kontakt zu anderen Menschen, die das gleiche Interesse haben, die vielleicht ein Stück schon weiter sind, die mir erzählen können, wie sie es gemacht haben, oder andersrum, wo die noch nicht so weit sind wie ich, wo ich dann vielleicht auch den Menschen helfen kann, da ein Stück weiterzukommen auf ihrem Weg.
Richtig. Wir haben auch ein Veranstaltungsformat, das nennen wir Tech Talks, wo wir einfach auch gezielt EntwicklerInnen ansprechen wollen, die vielleicht auch gar nicht so viel Berührung mit KI haben, sondern das eher als Methodikunterstützung einsetzen. In den letzten Veranstaltungen haben wir uns mit KI-gestützter Programmierung auseinandergesetzt. Und plötzlich hatten wir allein in Kiel 60 Teilnehmer. Das heißt, diese Entwickler, die dort gekommen sind, die entwickeln gar keine KI-Modelle, sondern die wollen KI als Tool, als Werkzeug für ihre tägliche Arbeit benutzen. Und das ist auch so eine Stellschraube, wo, glaube ich, viel machbar ist, um Bewusstsein einfach zu schaffen, was möglich ist.
Thies, ich danke dir, dass du heute da warst. Die Informationen zum KISH und vielleicht auch die nächsten Veranstaltungen, das kommen natürlich in den Shownotes, wenn die Hörer da nochmal auch Kontakt mit dir aufnehmen wollen, deine Kontaktdaten. Vielen Dank, dass du da warst. Und ich hoffe, dass es dann vielen Zuhörern auch viel gebracht haben wird.
Ja, vielen Dank, Thomas, für die Einladung. Und ich freue mich auf den weiteren Austausch.
Das war Chatbots und KI. Wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie Chatbots und KI auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Der Podcast wird präsentiert von Asono. Wir entwickeln Chatbots, mit denen sich Menschen gerne unterhalten.